Dann wollte ich noch hierauf hinweisen, nicht nur ich, dass wir diesen besonderen Dienst an Israel, anders als mancher anderer Dienst in einer Weise, dass wir ihn wirklich tätigen sollen und verfolgen sollen. Ich möchte euch alle einladen, dass ihr überlegt, ob ihr mitmachen könnt bei diesen schon einigen Malen vorgestellten Fürbittegruppen, zu dritt, zu viert vielleicht, die rausgehen. Wir werden das schon von unserer Seite aus mit betreuen und mithelfen, dass jeweils ein Leiter dabei ist und es wird auch von anderen noch betreut werden. Ein Dienst an neuen messianischen Gemeinden in Israel. Und am besten, dass wir ungefähr 20 solche Dienste pro Jahr zusammenkriegen. Das ist so das Bild, das ich meine, vom Herrn empfangen zu haben. Also seid ganz, ganz mutig. Kostet ein bisschen Geld. Aber in einzelnen Fällen werden wir ganz sicher auch, wenn sie begründet sind, von Seiten der Gemeinde nachhelfen. Also ungefähr immer eine Woche Gebet. Nicht von morgens 6 bis abends 12 Uhr, sondern nachts 12 Uhr, sondern so vielleicht 6 bis 8 Stunden in der Gruppe und dann mit vielen anderen Dingen, die für euch wichtig sind, dass ihr Land und Leute erlebt und umso engagierter und mit mehr Anschauung beten könnt dort und zu Hause. Also bitte meldet euch einfach so beim Büro und sagt, ich bin interessiert. Und dann sehen wir weiter. Wird eine tolle Sache werden. Da können wir viel Segen austeilen und es wird viel Segen zurückkommen. Ein Wort zu dem Abläufen beim neuen Zentrum. Ihr habt schon gehört, dass unsererseits gegraben und gebuddelt wird, was Zäune anlangt und auch schon so eine Verlegung von einem großen Elektrokabel, was aber nicht so sehr uns betrifft, sondern die verbleibenden Kleingärtner. Und wie es aussieht, ist die Behörde unbedingt gewillt, uns die Baugenehmigung zu geben, was ungefähr im Januar zu erwarten ist. Es gibt da noch einige Querelen von der politischen Seite, die, wo wir auch mit betroffen sind, aber mehr das Opfer sind, als dass es in erster Linie um uns geht. Da wollen über unser Anliegen die Parteien sich so gegenseitig einiges anhängen und auswischen. Es gibt also da noch Grund zu beten, aber betet sehr zuversichtlich, betet voller Danken. Ich denke, dass wir im Wesentlichen durch sind und wir erwarten in kürzer Zeit dann also die Baugenehmigung und dann wird es weitergehen. Zu dem Ergehen von Alfred Dräger ist zu sagen, dass es ihm offenbar viel besser geht. Er ist aus dem künstlichen Koma erwacht. Dieser entzündliche August aus der Lunge ist raus, wie wir gehört haben, und er ist auf dem Weg der Besserung. Aber er bedarf durchaus noch der Fürbitte. Mir will scheinen, das ist so meine Deutung, dass einiges von dem, mindestens der Verlauf der Operation, was er erleidet, zu tun hat mit unserem Zentrum. Ihr Lieben, der Feind ist massiv dagegen. Aber es hat keinen Zweck, das Ergebnis erliegt nicht. Wir kommen in jedem Fall durch, weil der Herr für uns ist. Und wer kann gegen uns sein, mit Erfolg gegen uns sein, wenn der Herr für uns ist. Aber er will uns schon da und dort so eins auswischen und uns quälen. Aber ich denke, dass der Herr alles zum Guten wendet. Selbst sogar eine gewisse zeitliche Verzögerung kann am Ende tatsächlich, so komisch das klingen mag, zum Guten gereichen. Also das so als Informationen vorweg. Okay. So, seid ihr bereit, ja? Wir wollen heute Fortsetzung machen von dem, was ihr vor 2 Wochen gehört habt. Das war eine Botschaft in einer Weise, die einen Uralt-Sachverhalt anlangt, nämlich, dass wir, wenn wir unser Leben Jesu übergeben, dass wir nicht nur neue Gedanken, neue Ziele, neue Ideen haben, die wir verfolgen, sondern dass wir dann neue Menschen geworden sind. Das Wort Gottes sagt, dass wir in Christo eine neue Schöpfung sind. Eine neue Art von Geschöpf, müsste man eigentlich dann sagen. Und das, was neu geworden ist, ihr Lieben, das ist unser Geist. Und es ist wirklich eine, für allermeisten da uns, eine uralte, schöne Tatsache. Aber wie gewaltig und wie großartig und wie verändernd sie ist, was unser eigenes Leben anlangt, das unsere Umgebung bis hin zu unserer Stadt, das ist uns offenbar doch noch nicht so richtig deutlich geworden. Dieser neue Geist ist die Mitte, das Zentrum unserer Person, ist von der Schrift her gesehen sogar unser Ich. du bist nicht mehr das alte Ich, das du warst vor deiner Hinkehr zu Jesus. Durch die Wiedergeburt ist dein Geist zu deinem neuen Ich geworden. Und jetzt ist dein Geist die Mitte. Lasst uns einmal hören, 1. Thessalonicher 5, Vers 23. Wer ist schneller? Seid ihr das? Ihr seid schneller. Dann lese ich gleich mal hier vor, von hier vorne. Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und bewahre euren Geist samt Seele und Leib unversehrt, untadelig für die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Ihr seht, dass der Geist hervorgehoben wird. Ja? Er bewahre euren Geist zusammen mit Seele und Leib. Aber die Mitte, das Zentrum unserer Person ist dieser neue Geist. Ich muss immer wieder zwischendurch sagen, damit ich ja nicht missverstanden werde, was laufend geschehen kann und auch geschieht. Ich rede in diesem Zusammenhang nicht vom Heiligen Geist. Der kommt noch hinzu. Der ist ganz, ganz wichtig. In der Schrift finden wir fast an allen Stellen, wo von unserem Geist die Rede ist, auch in der zeitlichen oder direkten Umgebung, der zeitlichen Nähe oder Umgebung, dann den Hinweis auf den Heiligen Geist. Aber es geht um unseren neuen Geist. Vielleicht noch gleich 1. Korinther 15, Vers 45, wo von unserem Bruder die Rede ist, von Jesus. Von ihm heißt es, erstmal vom ersten Adam, er wurde zu einem lebendigen Wesen, wörtlich lebendige Seele, und der letzte Adam zum Geist, der lebendig macht. Und das ist unser Bruder. Und wie er eine solche Veränderung in seiner Person erfahren hat, so sind auch wir mit ihm verändert worden. Du bist größer, stärker, gewichtiger, bedeutender, als du denkst. Du bist ein Powerhouse. Noch unentdeckt, bis jetzt siehst du es als eine Hütte an, ärmlich und unansehnlich, aber dein Geist ist richtig eine ganz starke Größe in dir. Und natürlich, dieser Geist muss, weil er geboren worden ist, ernährt werden. Er muss gefördert werden, er muss gepflegt werden. Und darüber haben wir schon ein wenig gesprochen. Das will ich jetzt nicht in allen Einzelheiten wiederholen, sondern nur sagen, dass es eine ganze Anzahl von Beiträgen und Ingredienzien und Zutaten und Dingen gibt, durch die wir unseren Geist ernähren und zur Reife bringen können. Eine große Anzahl von Verhaltensweisen. In Römer 8, Vers 10, 12 und 13. Fangen wir mit Vers 10 an. Lesen wir, wenn aber Christus in euch ist, so ist der Leib zwar tot, das lassen wir mal beiseite, um der Sünde willen, der Geist aber ist Leben um der Gerechtigkeit willen. Das ist so ein Kernwort. Ein Kernwort, ihr Lieben, das über Jahrhunderte in der Schrift übersehen worden ist. Einfach übersehen, als ob es gar nicht da wäre. Aber es ist die Rede von deinem Geist, von meinem Geist, von unserem Geist. Er ist Leben. Er schafft nicht nur Leben, er ist Leben. Und um der Gerechtigkeit willen, deswegen, weil wir die Gerechtigkeit Gottes sind, wie wir mehrfach gehört haben aus dem 2. Korintherbrief. Jetzt das nächste Wort. Wenn nun der Geist dessen, vielleicht das nächste. So sind wir nun, liebe Brüder, nicht dem Fleische schuldig, dass wir nach dem Fleisch leben. Ja, dieses interessante, schwer verstehbare Wort meint, es gibt in dir keine Schuldigkeit, im Sinne kein Verpflichtetsein. Das ist wohl der Begriff, den wir verstehen würden, der dir sagt, dass du das tun sollst und musst, was dein Fleisch dir vorschreibt und gebietet. Und dein Fleisch kann noch reden, glaub es mir. Das glaubst du mir, das weiß ich. Dein Fleisch will alles Mögliche dir sagen und will dich zu einem Gehorsam verpflichten, gleichsam zu einer Bejahung der alten Identität. Und nun sagt uns das Wort, du hast keinerlei Pflicht und Schuldigkeit gegenüber dem Fleisch. Du musst nicht hinhören, musst nicht das tun, was es sagt. Du musst nicht gehorsam sein. Du musst nicht mit bedeutungsvoller Miene sagen, wenn du aus dem Fleisch irgendwas Tiefes, Geheimnisvolles hörst. Ja, schon bedenkenswert, was ich da höre. Zum Beispiel, wenn irgendeine Bedrohung kommt. und die kommen dann laufend. Ja. Wer ist in diesem Jahr noch nicht bedroht worden durch irgendetwas Unschönes, irgendetwas Gefährliches, irgendeine ungute Nachricht, irgendein Bescheid vom Amt oder von sonst woher, dann pflegt deine Seele zu sagen, du bist der Nachfolger Jesu. Und du siehst manches anderes als die anderen. Aber du musst ein Realist sein. Du musst den Dingen ins Auge sehen. Du musst sie zur Kenntnis nehmen. Sei nicht so oberflächlich. Sei weise. Schau genau hin und dann versuche in Ruhe alle Gegenmaßnahmen, die sich dir ergeben, so zusammenzubringen und dich dagegen zu stellen. Sei aber ein Realist. Du bist doch zur Wahrheit verpflichtet. Du musst die Umstände ganz genau erkennen und erfassen und berücksichtigen. Das sind solche Reden, die aus deiner Seele, aus deinem Fleisch herauskommen und sagen dir, hör mal zu, achte auf meine Warnungen. Das ist gut für dich, sonst fällst du, machst einen tiefen, tiefen Fall. Es sind schon viele Christen gefallen, achte darauf. Okay. Also das sollen wir nicht tun. Wenn das Fleisch redet, es hat viele Arten zu reden. Manchmal ganz primitiv, manchmal ganz gemein, manchmal ganz böse und manchmal ganz religiös. Ja? Dann musst du vom Worte Gottes her Bescheid wissen, was sind die Redensarten des Fleisches und was kommt vom Herrn. Ich werde heute zu dem Thema Leben mit unserem Geist einen besonderen Gesichtspunkt aus der Fülle von Gesichtspunkten herausgreifen. Ich kann in einer Predigt unmöglich alles, was dazu zu sagen wäre, sagen. Und ihr werdet merken, es geht in diese Richtung, dass wir nicht hinsehen und nicht hinhören auf das, was das Fleisch uns sagen will und mit dem Kommentar versieht, hör mal zu, es ist deine Pflicht, eine Sache des Anstandes, dass du auf das hörst, was ich da sehe an Schwierigkeiten und Warnungen und so weiter. Vers 13. Denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, nach dem Fleisch leben heißt unter Umständen oder zum Beispiel alle diese Warnungen und Gesichtspunkte und Gedanken und Hinweise auf das Fleisch aufzugreifen, wenn du nach dem Fleisch lebst, so werdet ihr sterben müssen. Manchmal buchstäblich physisch sterben nach einiger Zeit, nicht sofort im nächsten Augenblick. Ja. Du musst nicht bedenken, dass du einen Fehler machst und du gehst raus und sofort fällt dir der nächste Ziegel auf den Kopf. So ist es nicht. Nein, 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 nein. Der Herr gibt dir Jahrzehnte Zeit. Ja, doch, Jahrzehnte, das stimmt. Aber irgendwie geht abwärts mit dir. Wenn du auf dein Fleisch hörst, geht es abwärts. Wenn du aber durch den Geist die Taten des Fleisches tötest, oder ihr tötet, so werdet ihr leben. Wieder dasselbe Wort Leben, göttliches Leben. So sehen, griechisches Wort, Leben. Taten des Fleisches. Die Übersetzung von Luther, Geschäft des Fleisches, ist ganz interessant. All das, was da unten so in uns herumrumort und was da sich meldet und zur Geltung kommen will. Und wir wollen nicht auf diese Taten achten und sie nicht übernehmen. Das ist heute der Gesichtspunkt. Wir leben in einer gefallenen Welt. Und die ist nicht nur theologisch gefallen, die ist wirklich gefallen. Erkennbar daran, dass vieles nach unten geht, vieles bergab geht, vieles in einer Verfassung ist, dass es nicht mehr zu reparieren ist. Als ich vor 2 Wochen ungefähr in der Kasseler Gegend in der jährlich stattfindenden Versammlung des Kreises Charismatischer Leiter war und wir das Thema Wiedergeburt an einem Abend auch behandelten, sagte einer der dort anwesenden Brüdern, es gibt Dinge in der Gesellschaft, auch in den westlichen Kulturen und Demokratien, die sind so schon runtergekommen, so tief gesunken, dass es eigentlich nicht mehr möglich ist, nach menschlichen Gesichtspunkten sie zu reparieren. Also diese Welt ist gefallen. Und Sie bombardiert uns mit vielen Fakten und Details und Informationen, die alle uns bedrücken und bedrängen sollen, dass wir dadurch deprimiert werden und runtergezogen werden und verführt werden. Und manche zielen auch auf unser Fleisch in eine andere Richtung, dass wir gestreichelt werden, dass unsere Fähigkeiten, unsere Kompetenz, unsere Überlegenheit angesprochen wird. Dann appellieren diese Dinge daran, dass wir diese und jene Sachen schaffen und wir lassen uns darauf rein und werden hochgehoben ganz schnell, um dann doch fallen gelassen zu werden. Ihr Lieben, alle diese Fakten in einer gefallenen Welt, die dirigiert werden von einem gefallenen Gott dieser Welt, dem Teufel dieser Welt, ja. Diese haben alle trotz ihrer scheinbaren Zufälligkeit es an sich, dass sie nach uns greifen, dass sie uns ganz gezielt und gesteuert runterziehen wollen und entmutigen wollen, in Angst und Verzweiflung führen wollen oder aber eben ganz kurz hochheben wollen im Sinne der Verführung und des bestätigt werden unseres Stolzes, um dann erst recht einen tiefen Fall zu erleben. All das hat diese Zielrichtung unser Fleisch. Hören wir dazu Galater 6, 7 bis 8. Irret euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Was der Mensch sät, das wird er ernten. Weiter. Wer auf sein Fleisch sät, der wird von dem Fleisch das Verderben ernten. Wer aber auf den Geist sät, nicht den Heiligen Geist, auf den kannst du nicht säen, sondern auf deinen Geist, der wird von diesem deinem Geist das ewige Leben ernten. Auf das Fleisch säen heißt alle Informationen, alle Appelle, alle Gedanken, alle Sinneswahrnehmungen, alle Reize, alle Details, die abgesandt werden von einer verlorenen Welt, die auf dich gerichtet sind, annehmen. Als wichtig, als bedeutend, als belangvoll anerkennen und annehmen und in sich hineinlassen. Und dann kommt Verderben raus. Das muss man einmal verstanden haben. Du denkst, Verderben kommt nur zustande, wenn du eine ganz kräftige Sünde vollziehst, die du nicht bereust und nicht zum Herrn bringst. Hast du recht. Aber noch mehr Verderben kommt zustande dadurch, dass du die Welt reinlässt. Dass du alle Anregungen und Regungen und Reize reinlässt. Und dass du da vollgestopft wirst damit. Damit säst du auf dein Fleisch. Dein Fleisch wird bestätigt. Es wird verkehrt ernährt. Es wächst in dir und drückt den Geist. Das musst du dir wirklich anschaulich vorstellen. Deinen Geist zur Seite. Er kann sich gar nicht entfalten. Er kann gar nicht stark werden. Er soll ja wachsen. Er soll ja, wie das Wort uns sagt, zur Mündigkeit kommen. Der Geist soll zur Mündigkeit kommen. Und indem er mündig wird, wirst du mündig als Gesamtperson. Das ist dann nicht möglich, wenn du das Fleisch auf dich einwirken lässt. Aber wenn du auf den Geist sähst, und auf den Geist sehen, heißt zum Beispiel die Worte Gottes entgegennehmen, heißt zum Beispiel viel den Herrn anbeten, damit die richtige Sicht bekommen. Heißt zum Beispiel in Sprachen beten, was unmittelbar und direkt deinen Geist aufbaut. Sagt uns das Wort, nachzulesen, 1. Korinther 14, Vers 4. Wenn du auf den Geist siehst, und ich werde im Laufe der Woche noch viele, viele andere Hinweise geben, dann wirst du erleben, dass der Geist aufgeht und stark wird. Und dann wirst du erleben, dass es dir gut geht. Und dann wirst du erleben, dass die Kräfte des Geistes, deines Geistes, die vom Wort und vom Heiligen Geist ernährt werden, gestärkt werden, dass diese Kräfte in dein Wesen hineinfließen und nach draußen. Davon rede ich nachher am Schluss der Predigt. Lass uns noch Galater 5, Vers 19 hören, wo uns die Werke, die Auswirkungen des Fleisches genannt werden. Offenkundig aber sind die Werke des Fleisches, als er sind Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung. Vers 20 vielleicht. Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Hader, Eifersucht, Zorn, Zank, Zwietracht, Spaltungen. Und noch einmal voraus, die solches tun, werden das Reich Gottes nicht ererben. Sie können nicht erben auf dieser Erde. Gut, also unsere Aufgabe heute ist die, dass wir uns überlegen, das ist so die Hauptausrichtung des heutigen Vormittages, wie wir dafür sorgen können, dass nicht Verderben trotz aller guten Absichten, obwohl du Kind Gottes bist, wiedergeboren bist, geistgetauft bist, dass nicht Verderben in deinem Leben stattfindet, sondern du eine Quelle von Guten, von Erquickung und Erfrischung wirst. Und das ist schon eine tolle Botschaft, ihr Lieben, dass ohne Anstrengung, ohne Mühe, sondern nur mit Fleißschritten es möglich ist, zu erleben, wie Gottes Leben, das in deiner Person, in deinem Ich ist, anfängt sich zu entfalten und deine Seele und dein Leib zu durchtränken und deine Umgebung dann zu beeinflussen. Das ist toll. Das ist wirklich toll. Das ist Erlösung. Und ihr Lieben, wenn wir also nicht Opfer der Welt werden wollen, Spielball der Welt und des Teufels, dann dürfen wir die Welt nicht in uns hereinlassen, weil wir dadurch eben unser Fleisch ernähren und den Geist bedrängen. Er wird nicht zu seiner Ausprägung kommen. Und all das, was dir zugesagt ist, findet nicht statt. Wovon du dich abhängig machst, was du anschaust, was du ergreifst, was du nicht hineinlässt, das wird dich prägen und du kannst das nicht verändern, von dem du abhängig bist. Noch einmal, du kannst deine Umwelt, du kannst die Welt um dich herum, auch nicht in dir selbst, du kannst sie nicht verändern, wenn du dich vorher von dir abhängig gemacht hast, indem du eigentlich sinngemäß erklärt hast, ja, die Fakten dieser Welt sind wichtig und bedeutsam, ich muss sie zur Kenntnis nehmen und reinlassen und in mir prüfen. Musst du nicht, ganz und gar nicht, ganz und gar nicht. Und das werde ich dir gleich beweisen. Was du in dich hereinlässt, prägt dich. Du musst Dinge zur Kenntnis nehmen, allemal, nicht verdrängen, zur Kenntnis nehmen, aber sie nicht voll ansehen. Wisst ihr, das Ansehen ist ein Hereinsehen, ein Hereintun. Was wir ansehen mit Bedacht und Hingabe, das ziehen wir in unsere Innenperson hinein. Und das wird unser Fleisch stärken und unseren Geist bedecken, belegen, wie mit Mehltau. Darauf komme ich dann gleich noch. Als Lots Frau sich umgesehen hat und nur die Stadt angesehen hat, nur gesehen hat, sie ging nicht zurück, sie hat nur hingeschaut, aber mit zustimmenden Augen wurde sie verändert. Sie hat das alles reingelassen. Wenn du zum Beispiel dich bedrängende Probleme und Schwierigkeiten anschaust und davon so beeindruckt bist, dass du Angst entwickelst, hast du das auch bejaht. Du hast mit deinen Augen diese Umstände als faktisch, wichtig, belangvoll und richtig und ernsthaft angenommen. Du hast sie bejaht, erkennbar an der Auswirkung deiner Furcht. So schnell können wir mit den Augen bereits zugreifen. Wir müssen Dinge zur Kenntnis nehmen, noch einmal, aber nicht in uns hineinziehen. Wir können nicht verhindern, dass wir Dinge hören, aber wir müssen sie nicht anhören, indem wir sie gleichsam erhören. Das ist ja der Wunsch des Teufels. Ja. Er will doch, dass wir sein Werben und auch sein negatives Werben mit all den Dingen, die er da uns präsentiert, dass wir das erhören, dass wir das annehmen. Entweder tief erschüttert und beeindruckt und deprimiert oder aber eben verkehrt stimuliert. Wie auch immer. Aber wir sollen es annehmen. Du sollst die Welt nicht erhören. Du sollst wegsehen. Im Hebräerbrief, Kapitel 12, 2 steht, dass wir auf Jesus schauen sollen, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Und wörtlich heißt es dort, wir sollen wegschauen, hinschauen auf Jesus. Schau nicht auf den Herrn und sofort wieder auf das Problem. Herr, Problem, Herr, Problem, Herr, Problem. Du kriegst dann eine Schüttellähmung. Geht nicht. Schau das, tu das nicht so, sondern schau auf den Herrn. Demütige den Feind, nachdem du zur Kenntnis genommen hast, dass er was vorhat, ja, indem du wegschaust. Das ist schon 50% der Therapie. Vielleicht sogar noch mehr. Und nun will ich diese Fährte weiter verfolgen, was es heißt, dass wir als wiedergeborene Menschen einen Geist haben, der, wie ich es per Amma schon ausgedrückt habe, der Brückenkopf Gottes ist, und dass dieser Geist sich entfalten will und stark werden will und dein Leben verändern möchte. Das hat manche Konsequenzen oder manche Bedingungen, die wir beachten müssen. Und ich will heute eine mal herausstreichen. Hört Markus 5, 35 bis 42. Als er noch so redete, kamen einige aus dem Hause des Vorstehers der Synagoge und sprachen, deine Tochter ist gestorben, was bemühst du dich? Bemühst du weiter den Meister? Ihr wisst, das ist jene Begebenheit, wo der Vater von diesem Töchterchen zu Jesus kam und sagte, meine Tochter ist schwer krank, sie liegt in den letzten Zügen, bitte Meister, komm. Er hat sich vor den Herrn hingeworfen, der war ein Mann der Demut. Und der Herr kam sofort mit ihm. Und dann wurden sie unterwegs aufgehalten durch diese blutflüssige Frau, die von Jesus die Heilungskraft weggezogen hat. Fantastisch. Fantastisch. Können besonders Frauen, aber das sollten wir ja wirklich lernen. Fantastisch. Und dann, als das erledigt war und der Herr die Frau sehr gelobt hatte und sie war geheilt, ging er mit dem Mann weiter und dann kam das, was ich jetzt vorlese. Als er noch so redete, kamen einige aus dem Hause des Vorstehers der Synagoge und sprachen, deine Tochter ist gestorben, was bemühst du weiter den Meister? Jetzt, das ist Luther, nicht so sehr Luther, sondern ein bestimmter griechischer Text, dem er folgte. Jesus aber hörte mit an, was gesagt wurde. Und ihr, die ihr die Elberfelder habt, ihr seid besser bedient. Denn die Elberfelder folgt da den verlässlicheren Texten. Jesus, fantastisch, haben wir nicht also ein tolles Mischpult da drüben. Jesus aber überhört, gebt ihm mal Applaus, ja. Aber überseht nicht das Überhören. Jesus aber überhörte das Wort. Ihr Lieben, das ist der entspringende Punkt. Jesus überhörte das Wort. Er hat gehört, aber hat weitergehört, dass geredet wurde und spricht zu dem Synagogenvorsteher, fürchte dich nicht, glaube nur. Okay, weiter. Und er ließ niemanden mit sich gehen als Petrus und Jakobus und Johannes, dem Bruder des Jakobus. Na, nähere ich mich vielleicht doch mal meinen Text. Ja, 37. Und sie kamen in das Haus des Obersten und er sah das Getümmel und wie sie da weinten und heulten und er ging hinein und sprach zu ihnen, was lärmet und weinet ihr? Das Kind ist nicht gestorben, sondern es schläft. Und sie verlachten ihn. Er aber trieb sie alle hinaus und nahm mit sich den Vater des Kindes und die Mutter und die bei ihm waren und ging hinein, wo das Kind lag. Und er ergriff das Kind bei der Hand und sprach zu ihr, Talita Kumi, das ist verdolmetscht, Mägdlein, ich sage dir, stehe auf. Und sofort stand das Mädchen auf und ging umher, es war aber 12 Jahre alt und sie entsetzten sich alsbald über die Maßen. Gut, ihr Lieben. Diese Geschichte hat natürlich sehr viele wichtige Aussagen. Wir wollen sie aber untersuchen und ihren Segen freisetzen auf den angeschnittenen Gesichtspunkt hin. Es ist wirklich so, Jesus hat dieses Prinzip, das ich schon vorgelegt habe, hat es übernommen und auf die Spitze getrieben. Er hat nicht zugehört, überhört. einfach überhört. Er hat das Wort nicht reingelassen. Er hat es nicht akzeptiert. Er hat es nicht hingenommen. Er hat es nicht angenommen. Er hat es zur Kenntnis genommen, aber nicht reingelassen. Ihr Lieben, wenn Jesus, dieser Mann Gottes, dieser Sohn Gottes, aber damals auch Sohn der Menschen, auch Mensch, wenn er, der total rein war und der über alle Glaubenskraft verfügt, die man sich nur vorstellen kann, wenn er doch es als notwendig ansah, dieses göttliche Prinzip anzuwenden, wie viel mehr müssen wir es tun? Könnt ihr doch von Amen sagen, ein Zustimmen. Wollen wir ab jetzt eine Kompanie der Überhörenden werden? Ja, an der richtigen Stelle natürlich, ja. Das kann man auch missbrauchen, allemal. Man kann alle Worte Gottes missbrauchen, das ist klar. Aber Lieben, das ist ganz wichtig. Er hat überhört. Er hat überhört. Er konnte nicht verhindern, dass der Vater es auch gehört hat. Es heißt ja nicht, dass er sofort hinsprang und ihm die Ohren zugehalten hat. So nicht. Das musste er anders handhaben. Aber er hat weggehört. Kennt ihr die Geschichte von Stephen Merritt? Stephen Merritt war ein erfolgreicher Unternehmer in New York. Ein wirklich gläubiger Unternehmer, ein Mann Gottes. Tadellos lebend in der Furcht des Herrn mit einer ähnlich so gearteten Frau. Und alle waren voll des Lobes über ihn, aber sie hatten einen großen Kummer. Ihr Sohn Charlie, er war gar nicht richtig geraten. Er ging auf Abwege. Er sträuchte durch die Landschaft, tat ungute Dinge. Und laufend kam die Polizei zu ihm, zum Vater, und sagte zu ihm: Stephen, es tut uns leid. Wir haben Charlie dabei entdeckt, wie er das und das getan hat. Und da gestohlen hat und da eingebrochen hat. Und Stephen war voller Gram zusammen mit seiner Frau und sie beteten. Es wurde immer schlimmer. Die Polizei war fast ihr täglicher Gast. Und die Polizei kannte Stephen und es tat ihr leid, dass sie solche schlimmen Nachrichten ihm immer wieder verbreiten mussten. Und so vergingen die Wochen, die Monate, die Jahre. Es wurde immer übler. Und Stephen betete. Und eines Tages kam der Herr zu ihm beim Gebet und fragte ihn: Stephen, wie lange betest du schon für deinen Sohn? Und er sagte: so und so viele Jahre. Und der Herr fragte ihn: wie lange willst du weiter so beten? Und offenbar wusste Stephen darauf keine Antwort. Und da sagte der Herr: willst du nicht eine andere Form von Gebet wählen? Du trägst das alles auf dir und du wirst dadurch runtergedrückt. Stephen, übergib doch mir deinen Sohn, bitte. Und Stephen hatte verstanden. Er hat gesagt: ja, das mache ich. Und jetzt kommt die Anwendung. Auch die muss man richtig verstehen. Man kann sie mit Glanz und Gloria verkehrt nutzen. Und dann ging es weiter. Das kam die Polizei wieder. Und sie sagten ihm: du, dein Sohn Stephen hat für das und das getan. Darauf sagte Stephen: wovon redet ihr? Wir reden von deinem Sohn Charlie. Ich habe keinen Sohn Charlie mehr. Nein, ich habe ihn nicht mehr. Ich weiß gar nicht, wovon ihr redet. Was soll das? Und die Polizei, sie bekamen Bedenken, ob nun doch der arme Stephen über dem Kram angefangen ist, verrückt zu werden. Und dann kamen sie ein zweites, ein drittes Mal. Und der Vater blieb dabei und sagte: ich habe keinen Charlie. Ich weiß gar nicht, wovon ihr redet. Und es war offensichtlich, er war durchgedreht, der arme Stephen. Und dann nach einiger Zeit kamen sie zu ihm und sagten: lieber Stephen, jetzt müssen wir eine schlimme Nachricht unterbreiten. Dein Sohn Charlie ist von der Brooklyn-Brücke runtergesprungen. Sollen wir ihn fischen? Oder was denkst du? Darauf sagte er: wisst doch, ich habe keinen Sohn Charlie mehr. Was soll das alles? Macht, was ihr wollt. Wenn ihr wollt, fischt ihn. Holt ihn raus. Und sie haben ihn nicht gefunden. Aber 3 Monate danach stand Charlie vor der Tür. wunderbar gekleidet, gut anzusehen, herrlich, frisch und gesund. Weil der Vater die Probleme nicht mehr selbst getragen hat und ständig sich zu Gemüte gezogen hat, sondern an den Herrn abgegeben hat und dem Herrn mehr vertraute als den Umständen, konnte endlich der Herr eingreifen und Charlie wurde irgendwo mitten in der Landschaft vom Herrn getroffen, verändert und hat noch einige Monate gewartet, bis er wirklich so gut aussah, wie er sich dem Vater präsentieren wollte und hat das mit Freuden getan. Ich frage dich, wie lange willst du noch dein Problem ansehen? Weißt du, dass man so mit voller Sicht des Problems betend sich in eine Depression hineinbeten kann? Weißt du das? Das kann man wirklich. Man kann zum Herrn reden, man kann in jedem Satz das Wort Jesus, Heiliger Geist und Gott drin haben und indem man doch auf das Problem zubetet, betet man sich nach unten. Lass das sein. Lass dein Charlie gestorben sein. Schau auf den Herrn, dankend, lobend und preisend. Der Herr hat das Prinzip auch verwandt. Ich finde das ganz toll. Aber nun, der Vater hat es gehört. Und das war dann doch zu primitiv, ihm das auszureden. Zu sagen, hör mal zu, du hast da verkehrt gehört, das stimmt nicht. So nicht. Die Information war draußen. Und dann sagte der Herr zum Vater, du, jetzt gilt nur eins. Nicht fürchten, nur glauben. Nur glauben heißt nur auf das sehen, was der Herr dazu sagt. Und was der Herr dazu getan hat. Und der Herr hat etwas getan und gesagt. Damals im Fall dieses Vaters und was uns anlangt erst recht. Damals hatte der Vater nur diese Gewähr, dieser fantastische Rabbi Jesus, der, wenn er die Hände auflegt, immer Segen, Leben und Heil und Heilung schafft, geht mit mir mit. Und danach kam auch noch das Wort. Und dann konnte er sich daran halten. Wir haben es noch besser. Wir haben eine Fülle von Worten. Und wenn du kein Wort haben solltest, kann ich dir nachher welche geben. Göttliche Worte, autorisiert vom Himmel, für dich formuliert und hochoffiziell erlassen, in dem göttlichen Gesetzesblatt veröffentlicht und trifft für dich zu. Nur glauben heißt nur auf das sehen, jetzt wirklich reinlassen, glaubend sehen, reinlassen, reinnehmen, reinziehen, was der Herr zum Thema sagt. Und dann wirst du erleben, dass sich die Dinge verwandeln. Wenn du in der Tat aber auf die Umstände schaust und auf die Verlängerung der Umstände in Gestalt der Fantasie, dann ist es wirklich so, dass dein Leben, das göttliche Leben in dir, dein Geist ist Leben, dass dann dein Geist an der Stelle kaltgestellt, abgedreht wird. Und wenn du es ein paar Mal machst, dann ist er auch schon gar nicht sehr lebendig. Immer noch Leben ist drin, reduziert. Aber dann ist es wirklich so, dass sich die Umstände als gewichtiger und kraftvoller erweisen, als das, was Jesus dazu sagt. Wenn wir auf das Wort hören, kommt Glauben. Das kennt ihr auch immer 10, Vers 10. Aber heute will ich die Wichtigkeit des Geistes betonen. Wenn dein Geist ernährt wird mit Wort, an einer anderen Stelle heißt es auch Glauben, Judas 20 folgende, dann wird dein Geist aufgebaut. Und dann wird dein Geist ein Geist, der glaubensfähig wird. Erkennbar daran, dass du nach einiger Zeit reflexartig, wenn eine Schwierigkeit kommt, sofort richtig schaltest. Und das will der Herr. Eine solche Gemeinde wollen wir werden. Du fällst nicht erstmal in ein tiefes Loch und in eine halbgeistliche Depression, die eine ungeistliche Depression ist und dergleichen. Du kommst, gar keine Ängste, oder sie wollen kaum hochkommen und schon hast du die richtige Orientierung. Du kannst deinen Geist so prägen und so stark machen, dass er ein Geist des Glaubens wird und dann anfängt, das zu nehmen und zu erklären und auszusprechen, was Gott zu dem Thema sagt. Und dann geschieht es so, dass dieser Geist Glauben erzeugt. Dieser Geist wird durch Glauben geboren und ernährt, und der so geborene und ernährte Geist kann dann weiter Glauben erzeugen. Hört auf die Bibelstelle, Römer 1, Vers 17. Ich sag's mal mit meinen Worten. Die Gerechtigkeit Gottes offenbart sich darin, dass sie aus Glauben kommt und führt zu Glauben oder in Glauben hinein. Die Gerechtigkeit Gottes bist, was dein Leben anlangt, du. Wieder nachzulesen, 2. Korinther 5, ungefähr Vers 20 herum, 21. Da haben wir es also. Das Zentrum deiner Person, dein Herz, wird zu wesentlichen Teilen von deinem Geist ausgemacht. Und dein Geist soll stark werden. Und aus deinem Geist soll Leben sprießen, und zwar übernatürliches Leben. Wunder, Zeichen, Entwicklungen, Abläufe, die normalerweise statistisch nicht zu erwarten sind, soll daraus geschehen. Und das fließt nur aus deinem Geist, nicht aus deiner Seele. Was nicht heißt, dass ich die Seele gering achte. Ihr wisst, dass ich in früheren Zeiten, vor 2, 3 Jahren, mal eine Serie von 12 bis 14 Predigten darüber gehalten habe, wie der Herr mit unserer Seele umgeht. Das ist glorreich. Aber heute wollen wir vom Geist reden. Gut. Es ist also entscheidend, dass diese Instanz in uns aufgebaut wird. Jetzt gehen wir weiter. Schauen wir hinein in die Geschichte, die wir gerade gehört haben. Also Jesus geht mit Petrus und Jakobus und Johannes weg. Nur sie gehen, die anderen bleiben zurück. Und zu Hause angekommen erleben sie Getümmel, Weinen, Heulen, Lärmen und nachher obendrein noch Lachen. Nachdem Jesus gesagt hat, er schläft nur. Ich bin wirklich davon überzeugt, dass es in diesem Fall keine Auferweckung von den Toten war, sondern ich bleibe bei dem, was der Text sagt. Ich glaube, das war ein tiefes Koma. Sowas gibt es ja. Man kann ja im Rahmen von irgendwelchen akuten Krankheiten in einen komatösen Zustand kommen, der so tief geht, dass so ein Laie gar nicht erkennen kann, ob noch ein Rest von Leben drin ist. Und so wird es bei diesem Kind gewesen sein. Und bevor aber der Herr handelte, machte er etwas Besonderes. Er jagt alle raus, die da lärmen, heulen, weinen, lachen, spotten und ihre Klagelieder singen. Jesus wusste, auch für ihn gilt es, die Atmosphäre muss gereinigt werden. Er hat es mehrfach gemacht. Er hat in einem Fall einen Kranken weggezogen aus dem Ort heraus, so in die Natur hinein, um ihn zur Heilung zu führen. In anderen Fällen hat er ähnliches gemacht wie hier. Wir lernen daraus, wegsehen in einer bestimmten geistlichen Weise, nicht im Sinne von Verdrängen, weghören. Und wenn das nicht ausreicht, dann muss man die Umstände beseitigen. Alle raus. Alle raus. Und hat sie rausgeschmissen. Finde ich herrlich. Seht ihr die Logik darin, ja? Es geht gleich noch weiter. Das ist ganz, ganz wichtig. Ihr Lieben, wir alle haben doch die Absicht und den Wunsch und die Sehnsucht, dass die Kräfte Gottes und die Herrlichkeit Gottes sich bei uns zeigt und dass Gottes wunderbare Taten sichtbar werden und dass wir Kranke heilen und so weiter. Aber ihr Lieben, wenn wir nur diesen Wunsch haben und es bei diesen Gedanken lassen, aber nicht die Schritte gehen, die Schrift uns zeigt, wie man es machen soll, dann werden wir ewig danach schmachten und es nicht bekommen. Aber wir wollen nicht danach schmachten, sondern Sehnsucht haben und hineingehen. Amen. Alle, am besten alle Mann, ja? Ihr Lieben, was wird mit dieser Stadt geschehen, wenn wir, die wir heute Morgen versammelt sind, diese Lektion lernen, weil wir sie voll verstanden haben, weil sie reingegangen ist in unsere Person, unser Herz? Also, manchmal muss man Leute rausschmeißen. Christlich, liebevoll, aber raus. Geh, mein Lieber, im Namen Jesu geh. Wie auch immer. Okay. Bestimmte Wunder funktionieren nur unter bestimmten atmosphärischen Bedingungen. Sonst ist die Wucht dessen, was sich da atmosphärisch um uns lagert, so groß, dass göttlich. Bestimmte Wunder funktionieren nur unter bestimmten atmosphärischen Bedingungen. Sonst ist die Wucht dessen, was sich da atmosphärisch um uns lagert, so groß, dass göttliche Kräfte nicht zur Geltung kommen. Wir haben die Atmosphäre hingenommen, wir sind dadurch schuldig geworden. Wir haben sie zu prägen. Okay. Und dann sagt der Herr sein Wort. Lassen wir mal die hebräische oder aramäische Form beiseite. Darf ich mal von euch hören, was sagt er? Mägdlein, steh auf. Stimmt das, hat das gesagt? Wer ist anderer Meinung? Was steht drin? Schaut doch mal rein in eure Bibel, da vorne. Nicht nur Mädchen, ich stehe auf, sondern ich sage dir, der hat gesagt, dass er etwas sagt. Dabei wissen wir, ist das Wort Gottes so ökonomisch, so sparsam. Kein Wort zu viel. Ich sage dir, drei Worte, muss was bedeuten. Es bedeutet, dass Jesus als unser Beispiel sagt, Mädchen, jetzt rede ich. Und ich ist mein Geist. Das haben wir gelernt, ja. Du bist nicht mehr eine lebendige Seele, du bist ein Geist. Nach der vierten oder fünften Erwähnung dieser Tatsache wird keiner mehr diese spukigen Gefühle haben können. Du bist ein Geist, ein sehr konkreter Geist. Ja? Du, und ich, mit meinem Geist, diese göttliche Instanz in mir, ich sage dir, ich verfüge etwas, jetzt aufstehen. Das ist was anderes als das schwache Wort, steh auf. Klingt fast genauso, aber dahinter ist nicht die Anerkennung der Autorität, die du bist und die in dir ist, die dein Ich ausmacht. Entscheidend. Ihr seht, es läuft vieles darauf hinaus. Und dann heißt es, sie entsetzten sich alle über die Maßen. Was bedeutet das? Indem sich alle entsetzten, auch die drei Jünger und sogar die Eltern, bedeutet das, ihr Lieben, dass sie weit entfernt waren in ihrer Erwartung und ihrem Denken von einer positiven Erwartung und Haltung. Das war völlig außerhalb ihres Denkhorizontes und ihrer geistigen Reflexe. Und damit haben sie sich verraten als solche, die nicht in diesen Kategorien denken und reagieren. Und mir scheint, das kann bei uns auch so sein. Wir haben gehört, auf die Außenwelt nicht hinhören, nicht hinsehen und wenn es sein muss, sogar sich verändern, was die atmosphärischen Bedingungen anlangt. Und jetzt sagt uns das Wort, auch unsere Innenwelt, unser Verstehen, unsere Bahnen des Denkens, unsere intellektuellen, diesseitigen Reflexe, sie müssen verändert werden. In der Schrift lesen wir im Epheserbrief, dass wir den Geist unserer Denkausrichtung, Luthergesinnung, erneuern sollen. Und in Römer 12, Vers 2, verändert euch durch die Erneuerung eures Denkens. Weißt du, wenn der Set von Gedanken, Einstellungen, Haltungen, Überzeugungen, all das, was in deiner Vernunft und deiner Seele ist, die Seele hat noch mehr, aber bleib erstmal bei dem, wenn das in dir unverändert ist und wenn das die entscheidende Kraft darstellt und sagt, was geschehen soll und was richtig und was vernünftig ist, wird auch dadurch dein Geist total gebremst. Er wird gar nicht reagieren können. Er bekommt gar nicht die Erlaubnis. Ihr seht, das ist schon ganz schön umfänglich, was wir zu tun und zu lassen haben, wenn wir Menschen werden wollen, deren Geist, neuer Geist, von Gott gegebener Geist, wirklich reift und erwachsen ist. Das ist interessant. Aber ich sage euch, das hat die herrlichsten Auswirkungen, fantastische Auswirkungen. Und so sagt der Herr dir, erneuere dein Denken. Du setzt mit deinen Gedanken den Rahmen für das, was dein Geist an Übernatürlichen tun darf. Wenn du aufgrund deiner Vergangenheit, die du dich korrigierst und veränderst, aufgrund von Erfahrungen, aufgrund von Enttäuschungen, aufgrund von Philosophien und dergleichen, wenn du ein System von Gedanken hast, das dem Geist, Gottes Geist über deinen Geist, keinen Raum lässt, dann wird sich nichts vollziehen bei dir. Es reicht nicht aus, so allgemein zu sagen, ja, aber ich will doch, dass die Kraft Gottes bei mir sichtbar wird, aber ich glaube ja doch. Wenn du das so glaubst, dann musst du dein Denken darauf einstellen und musst alle Positionen beiseite tun, die nicht dazu passen. Das ist gemeint. Du musst dein Denken verändern und erneuern und ausweiten, damit dein Geist wirken kann. Ist völlig klar. Und das hier ist offensichtlich, dass sie das nicht getan haben. Dass sie nicht in diesen Kategorien lebten und dachten. Und deswegen entsetzten sie sich trotz eines Wunders über die Maßen. Normal wäre zu sagen, oh, sie haben sich gefreut, dass sie schier in die Lüfte gesprungen sind. Aber nein, es blieb nur beim Entsetzen. Du sollst dich nicht entsetzen. Du sollst dich freuen, aber nachher sagen, toll, was ich sehe, aber ich habe es ja erwartet. Ich habe ja dem Herrn geglaubt und es war in meinem Geist drin. Es war in meinem Geist drin. Jetzt schauen wir uns einmal an, Galater 5, Vers 22. Wenn dein Geist nicht eingesperrt ist, sondern leben und sich entfalten kann, dann wirst du erleben, dass aus ihm, ohne zusätzlichen größeren Aufwand, das ist das Entscheidende, nur unter Bedingung, dass er gepflegt, der Geist gepflegt wird und ernährt wird, dass der Geist Liebe ist und in dein Leben hineinbringt. Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit. Ich habe es schon vor 2 Wochen erwähnt, als wir im Eilverfahren durch diese Prinzipien kurz durchgegangen sind, Das ist die perfekte Antwort, das Heilmittel auf alle seelischen Störungen oder ohne Störungen, auf alle Unvollkommenheiten, auf alle Mängel und Unfertigkeiten, die noch da sind bei uns. Du musst dich nicht abquälen gegen bestimmte Dinge, die in dir bohren, immer wieder durchkommen. Zum Beispiel Unkeuschheit oder Zorn. Was bringt es dir ein, wenn du einen Nahkampf gegen deinen Zorn kämpfst? Ich sage dir eins, du wirst nicht gewinnen. Einige Male wirst du es zwar schaffen, dass du nicht zornig bist, und dann sagst du, oh, danke, Herr Jesus, mit Überzeugung. Und dann merkst du beim nächsten Mal, es ist doch noch da. Und umso tiefer ist die Enttäuschung, weil du mit fleischlichen Mitteln, mit Anstrengung, Anstrengung ist fleischlich, hört ihr das, Anstrengung ist fleischlich, habt ihr es gehört? Anstrengung ist fleischlich. Mit Fleischlichkeit, mit Verbissenheit, mit Einsatz deiner ganzen Energie und Kraft, wenn du es so versuchen willst, bist du auf fleischlichen Wege. Es läuft total anders. Halleluja. Nämlich so, wie heute beschrieben. Kannst du mal Vers 22 uns noch bringen? Und so kommt Freude zustande. Du musst dich nicht anstrengen, ein freudevolles Gesicht aufzusetzen, ja? Was nur wenige Sekunden dauert. Und meistens ist es dann schon so entglitten, dass auch das Ansehen des Gesichts gar nicht mehr Spaß macht. Und Geduld. Halleluja. Ich bin gerade dabei, das zu erleben. Freundlichkeit. Auf. Freundliche Christen. Du musst nur freundlich sein. Halleluja. Und du bist ein Labsal für deine Umgebung. Es ist so leicht zu missionieren. Darüber nächsten Sonntag. Keiner möge fehlen. Ja. Nächsten Sonntag werden wir eigentlich darüber hören. Ja. Und Güte und Treue. Wobei Treue so eine Abmachung der Übersetzer ist, dass sie meinten, steht nämlich dort Glaube da. Und Glaube heißt auch Treue, zugegeben. Aber Glaube ist fast mal besser. Denn es entspricht dem, was ich vorhin versuchte, euch vorzulegen und zu entwickeln, dass dein Geist, wenn er zur Reife kommt, Glaube bildet. All das sollen wir haben. Und es fließt dann hinein in deine Person und wirkt Heilung. Verändere deinen Charakter und du fängst an, dich zu mögen. Es ist wichtig, dass wir uns mögen. Wenn ich euch fragen würde, ihr würdet wahrhaftig sein, ja, wer von euch mag sich nicht? Ihr würdet erschrocken sein. Aber die Frage ist müßig, weil wir da doch noch lügen. Und dann fließt das hinein in deinen Körper und dann durch deinen Körper hindurch über Kraftsalbung und Geistesgaben hin zu anderen. Ich habe, als ich am letzten Sonntagabend in einer etwas zerstückelten Predigt, weil ich wenig Zeit hatte, ein bisschen darauf hingewiesen, wie es mir ergangen ist. Das ist sicherlich kein Zufall. Diese Dinge habe ich alle so erlebt, wie der Herr sie in mir lebendig machte. Entdeckt habe ich sie schon seit vielen Jahren, in den letzten Jahren besonders stark, in diesem Jahr erst recht. Und auf dem Höhepunkt dieser Erfahrung war ich in diesen Tagen zusammen mit diesem Leitungskreis der neuen Gemeinden und habe wieder neu den Helmut Bauer erlebt, von dem ich ja schon einiges gesagt habe. Ein ganz einfacher, lieber Mann, der im Bayerischen Wald, ihr Lieben, im Bayerischen Wald, da, wo die lieben, hinterletzten Bauern leben. Hillbillies, deutsche Hillbillies, bayerische Hillbillies, ja. Ich mag sie sehr, ja. Dass keiner mir sagt, das sei also ein Wort voller Verachtung. Nein, ich mag bayerische Bauern. Ich bin viele Jahre auf ihren Höfen gewesen und da aufgewachsen. Nicht weit vom Bayerischen Wald. Wo es noch etwas primitiver zuging als im Bayerischen Wald. Jedenfalls ausgesprochen dort entwickelt sich eine Erweckung. Die erste und die einzige, die wir zurzeit oder im Verlauf der letzten 40, 50 Jahre in Deutschland haben. Und das von diesem Mann. Sie haben vor 4 Jahren, glaube ich, kennengelernt, als er mich als Chauffeur von München nach Linz fuhr. Ein netter Mensch, sehr unauffällig. Aber der hat das kapiert. Der hat das kapiert. Das Prinzip, von dem ich heute rede, hat er kapiert. Wie er sagt, ist am großen Teil aus meinen Schriften. Könnt ihr euch vorstellen, wie mir zumute war. Ich sagte mir, was muss ich für ein geistlicher Idiot sein? Und wir waren zusammen. Und wir haben ihm gesprochen. Bis nachts um 1 Uhr. Und dann ging ich ins Bett. Sehr müde, aber nach wenigen Stunden war ich wieder hellwach. Ich stand schier im Bett. Und ich erlebte, wie diese Worte rasselten so in meinen Kopf, mein Herz hinein. Ich schrieb sie alle auf, Seiten gefüllt. Weil auf einmal der Herr zu mir gesprochen hat und gesagt hat, hör mal zu, das, was du bekommen hast, was ich gegeben habe, was der Helmut da hat, entwickelt hat, was er erlebt, ja, das ist noch viel umfangreicher. Ich zeige dir einige Dinge mehr. Und diese Kraft in deines Geistes ist eine übernatürliche Kraft, hör mal zu, die kommt zustande, wenn du diesem Geist Raum gibst und deine Seele, die verkehrt programmierte Seele, ich muss das präzisieren, wenn du sie verleugnest, Wort des Herrn, kommt nicht von mir, Wort des Herrn, wer mir nachfolgen will, nehme auf sich sein Kreuz, das ist eine Sache für sich, und verleugne sich selbst und folge mir nach. Sich selbst verleugnen heißt zu dem Fleisch sagen, das bis dahin deine Identität ausmachte, hör mal zu, was du sagst, stimmt nicht und gilt nicht. Du darfst dich nicht in deine Identität an deinem alten Wesen orientieren und festmachen. Das erlebte ich so alles. Und dann sagte ich am nächsten Morgen zu Helmut, Helmut, ich denke, das haben wir verstanden. Lass uns doch mal das erfahren, wie das aussieht, wenn diese göttliche Salbung anfängt zu fließen. Sagt ja. Streckt eure Hände hin. Und wir geistliche Leiter haben gehorsam unsere Hände hingestreckt, mit Freuden. Wir haben uns einfach mit Überzeugung in diesem Akt der Demut hingegeben. Und ich habe die Salbung gemerkt, so wie noch nie in meinem Leben. Ganz stark. Peter Wenz hat das schon wegen eines Besuches in der Nähe von dem Bayerischen Wald vor ein paar Monaten erlebt, vollzogen. Und erlebt seitdem, dass die Kraft Gottes viel stärker wirkt als je zuvor. Und das sind keine Dinge, die irgendwie komisch oder technisch oder so sind. Die Kraft Gottes fließt aus unserem Geist. Zusammen mit dem Heiligen Geist. Und das ist wirksam. Und könnt ihr verstehen, dass ich von daher diesen ganz starken Wunsch habe, dass wir als Gemeinde solche Menschen werden, die das erleben, dabei selbst heil werden, aber nicht im Sinne eines Kurzschlussverfahrens. So geht's doch nicht. So nicht. Und auch kein Automatismus dabei. Es muss schon gewollt sein. Mit manchen Verleugnungen deiner alten Seele. Könnt ihr verstehen, dass ich den Wunsch habe, dass wir das alle erleben. Wir wollen ein Segen für die Stadt sein. Es soll das Wunder geschehen, dass wir geführt und gelenkt und getrieben werden vom Heiligen Geist, voller Lust und voller Liebe und voller Freundlichkeit und voller Geduld und voller Sanftmut und voller Frieden. Ja. Und dass dabei auch Kräfte rausfließen und dass Menschen gesund werden. Im Bayerischen Wald ist es so, dass die bayerischen Bauern sich zu Hunderten bekehren. Jeden Monat an die 300 Bekehrungen von Menschen, die bleiben. Und viele Heilungen mehr, zum Teil dramatische Heilungen. Und die Bauern verstehen das. Das finde ich so unfasslich, dass ich am nächsten Mal hinfahren würde, nur um die Bauern zu sehen. Gut. Hört zum Schluss, wirklich die letzte Bibelstelle, Römer 8, 14 bis 17. Denn welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Hier ist der Geist Gottes. Habt ihr gemerkt? Das ist der Geist Gottes, ja? Denn ihr habt nicht einen knechtischen Geist empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsst. Wir sollen uns nicht fürchten. Wir bekommen die Fähigkeit, Furcht zu überwinden. Halleluja. War wirklich nur ein einziges Amen. Ein bisschen mehr Enthusiasmus würde uns gut bekommen. Dass ihr euch abermals fürchten müsstet, sondern ihr habt einen kindlichen Geist empfangen, durch welchen wir rufen, aber lieber Vater. Der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Sind wir aber Kinder, so sind wir auch Erben, nämlich Gottes Erben und Miterben Christi. Wenn wir tatsächlich mitleiden, auf dass wir auch mit zur Herrlichkeit erhoben werden. Ihr Lieben, zum Schluss will ich noch etwas sagen. Hier steht zwar wirklich, wir sind Kinder Gottes. Und es steht in einem Kontext, der uns glauben machen möchte, dass wir kleine, niedliche, ungefähr 2 Jahre alte Babys sind, die schon, oder anderthalb meinetwegen, die schon Papa rufen können. Und wir haben den Eindruck, das ist so das ganze Los, unsere Bestimmung, was auf uns wartet, dass wir als Kinder des Vaters so voller Liebe, auch mit viel Geborgenheit und tiefem Frieden, Papa rufen, Papa. Und das will ich absolut nicht verdrängen und zunichte machen. Aber das ist nur ein Teil der geistlichen Realität. Wir sind nicht nur kleine Kinder, sondern wir sollen mündige Kinder werden. Und die andere Stelle, die in Galater 4 steht, die fast so ähnlich aussieht, ist eine Stelle, die ausdrücklich den mündigen Kindern, die auch aber rufen, immer noch aber rufen, zugeschrieben wird. Und eben gemeint ist Folgendes. Wir brauchen die Entdeckung, was es heißt, ein Kind Gottes zu sein. Okay, in den ersten Tagen und Wochen, meinetwegen, wenn es sein muss, Monate, ein kleines Baby, das in der Menge von Bedrohung und Warnungen hinflieht zum Papa und sagt, Papa, oh, ich freue mich so, dass du da bist. Wenn du da bist, habe ich keine Angst. Meinetwegen so, aber danach noch mehr. Wir sollen Kinder Gottes sein, die wir ein Bewusstsein entwickeln, was es heißt, ohne Furcht leben zu können, die wir die Führung des Herrn haben, in die wir zum Geschlecht Gottes gehören, seine Natur haben, wie es im 2. Petrusbrief, Vers 1, Kapitel 1 steht, und seine Kraft haben und seine Vollmacht haben und seine Autorität haben. Das muss mit hinein in unser Bewusstsein, wenn wir uns ab jetzt Kinder Gottes nennen. Halleluja! Und das bist du, das sollst du werden, auch wenn das Ding hier scheppert. Ihr Leben, das bleibt dabei. Wir brauchen dieses Bewusstsein. Wir können nicht 30 Jahre uns verhalten wie ein kleines Baby und dabei merken, dass wir nichts verändern, sondern wir werden von der Umgebung verändert. Ihr Lieben, das ist so toll, dass das Wort uns sagt, wer wir sind in Christo. Und also ich kann nicht unten mehr, ich kann sagen Amen. Ja, lassen wir es dabei. Amen, Amen, Amen. Seid ihr gesegnet worden? Halleluja. Ich sehe mit Entsetzen auf die Uhr, ungefähr 1 Stunde und 12 Minuten habe ich gesprochen. Mei, mei, mei. Aber wenn es das wert war. Sorry, tut mir leid, tut mir leid. Das kriege ich auch noch hin. Gut. Lasst uns beten. Ich wende mich an die zuerst, die hier sind und noch kein Kind Gottes sind. Und du hast gespürt, was auf dich wartet. Und in dir ist eine Sehnsucht, eine solche Erfahrung zu machen, dass du von Neuem geboren wirst. Und du hast Angst und fühlst dich bedroht und schwach. Du sollst Geborgenheit erleben, aber auch mehr. Der Herr kann nicht einfach durch einen Satz, durch ein Wort dich zu einem Kind Gottes machen. Dazu musste er deine Sünde übernehmen, deine Fehler, deine Mängel, deine Charakterschwächen und die Folgen der Sünde, Krankheit, seelische Störung, alles hat er übernommen, weggetragen. Aber nun bietet er das an und er sagt dir, schlag ein in meine Hand. Ich ziehe dich zum Vater. Ich gebe dir ewiges Leben. Ich mache dich zu einer neuen Schöpfung. Ich weiß nicht, ob wir unter uns sind. Das dürfte nicht mehr passieren. Wir sollten so rührig sein und so infektiös, dass wir Menschen einladen, hinziehen zum Herrn. Aber ich habe die Frage, gibt es jemanden hier, der den Herrn noch nicht kennt? Und du willst das erleben. Wir wollen dir einen Weg dorthin weisen, der diskret ist. Wir wollen dich auf gar keinen Fall in Peinlichkeiten stürzen. Aber gibt es jemanden, der tief in seinem Herzen die Entscheidung treffen möchte? Das will ich haben. Du hast es noch nicht. Und in dir ist die Sehnsucht. Dann hab den Mut und zeig es einfach an, während alle anderen beten und schauen nicht auf dich und starren nicht auf dich. Und sag durch Hand aufheben, ja, das will ich. Gibt es jemanden, der, ja, ich sehe das, noch eine andere da. Ja, ich sehe es, eine ganze Anzahl, ja. Preis dem Herrn. Wir würden euch nachher, wenn einige andere noch nach vorne kommen, so kurz nach diesem Gebet, wir würden euch einladen, dass ihr mit diesen nach vorne kommt und einfach dem jeweiligen Seelsorger sagt, der dann zu euch kommt, mit euch betet und kurz redet, dass ihr heute die Entscheidung getroffen habt, dem Herrn zu folgen. Und dann vollzieht ein Gebet von 2,5 Sätzen, 3 Sätzen, wo er einfach sagt, Herr, ich nehme dieses Angebot an. Ich danke dir, dass du dein Leben gelassen hast, damit ich es bekomme. Dass dieser Austausch, meine Schuld gebe ich dir, damit du sie nimmst. Du warst für mich zur Schuld gemacht worden, zur Sünde gemacht worden. Und du erfährst ein neues Leben. Ich möchte fragen, gibt es darüber hinaus jemand, der heute sich ermutigt fühlt, in seinen Körper göttliche Heilungskräfte hineinzulassen? Du machst dich nicht nur abhängig von dem, was von vorne kommt durch Handauflegung, sondern du triffst die Entscheidung, das zu glauben, dass das Wort und Glaube und Heilungskraft auf deinen Geist driften, von dort weiter in den Körper. Gibt es solche? Dann kommt gleich nach vorne, wenn wir jetzt aufstehen und das Schlusslied gemeinsam singen. Die, die vorhin erwähnt worden sind, am Anfang des Gottesdienstes in Gestalt der prophetischen Hinweise, Worte der Erkenntnis und auch andere. Glaubt das dem Herrn. Er hat eine Lust daran, dass er Jesus seine Kräfte dem Heiligen Geist anvertraut. Der lässt sie in deinen Geist hineinfließen und dein Geist gibt sie deinem Körper weiter und auch deiner Seele.